Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Diese Woche ist es 25 Jahre her, dass die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong an China übergeben worden ist. Ein Land, zwei Systeme war vereinbart, in der Hoffnung vieler, dass Hongkong sein demokratisches System beibehalten kann. Faktisch ist das 2020 mit dem Erlass des sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetzes durch die chinesische Führung beendet worden. Aber der Hongkonger Sport hat immer eine Sonderrolle gespielt. Und so wollen wir heute, 25 Jahre später, nochmal genauer auf diese Hongkonger Identität im Sport schauen. Das machen wir mit Tobias Zuser. Er ist Sportsoziologe und lebt in Hongkong. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, kann man nach all den Jahren im Falle Hongkongs und China noch sagen, ein Land, zwei Sportsysteme?
Also wenn man jetzt nur quasi auf den Sport schaut, dann bleibt dieses ein Land, zwei Systeme wahrscheinlich wirklich noch am ehesten imstande. In dem Sinne, dass die Verbände und auch die ganze Sportentwicklung, aber auch das ganze Investment und die ganze Infrastruktur, die für Sport zur Verfügung gestellt wird, rein von Hongkong organisiert und unter der Regierung von Hongkong in der Kontrolle ist. Also in dem Sinne ist wahrscheinlich im Sportbereich noch am ehesten dieses Ein-Land-Zwei-Systeme-Prinzip gegeben.
Wie wirkt sich das aus oder woran ist das zu erkennen, so eine eigene Hongkonger Sportidentität vielleicht? Die Hymne ist ja keine eigene, zum Beispiel am Anfang eines Events.
Genau, also vor allem bei den Nationalspielen, Fußballnationalspielen, aber auch bei den Olympischen Spielen merkt man natürlich, dass wenn Athleten oder Teams aus Hongkong antreten, dass dort die chinesische Nationalhymne gespielt wird. Historisch gesehen ist es allerdings recht interessant. Also Hongkong wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren aufgenommen in den IOC und auch in FIFA und hat auch den Asiatischen Fußballverband mitbegründet zu der Zeit. Nichtsdestotrotz gab es eigentlich nicht wirklich eine lokale chinesische Identität zu der Zeit. Zu der Zeit war Hongkong noch eine Kolonie und viele lokale Hongkong-Chinesen waren eigentlich dem sehr kritisch gegenübergestellt. Man hat dann eher eigentlich sich mehr mit Taiwan, also Republik China, wie es offiziell ja heißt, identifiziert. Und auch viele Fußballspieler zum Beispiel haben sich dazu entschlossen, Taiwan zu repräsentieren. So eine wirkliche Hongkonger Identität, die dann auch sich im Sport wirklich mehr verfestigt hat, hat man eigentlich auch dann erst in den 1970er Jahren wirklich mitverfolgen können.
Und wie würden Sie diese Hongkonger Identität beschreiben?
Also das hat natürlich auch mit der generellen Entwicklung dann zu tun in den 1970er Jahren, als sich dann China geöffnet hat und es auch mehr Verbindungen dann gegeben hat zwischen Hongkong und China. Dieser quasi alltägliche Austausch zwischen Hongkongern und Chinesen und auch dieser unterschiedliche Entwicklungsstand von Hongkong und damals auch Festland China einfach mehr in den Vordergrund gerückt ist und dann auch so gesehen Hongkonger sich und oft dann auch schon die zweite Generation von Hongkongern, die in diese Stadt gezogen sind, dass sie dann quasi eine eigene lokale Hongkong-Identität für sich gesehen haben, die viel mehr auf ein kapitalistisches Weltbild gesetzt hat, viel mehr auf die Werte, die auch unter der britischen Kolonialherrschaft verbreitet wurden. Und das hat sich dann eher herausentwickelt, als dann Hongkong auch wirklich im alltäglichen Leben wieder sehr eng mit China vor allem ökonomisch dann verbunden wurde in den 1970er, 1980er Jahren.
Jetzt gab es ja mehrere große Ereignisse, auch vor allem in China, aber dann eben auch in Hongkong. Zum Beispiel die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking. Da hat ja Hongkong die Reitwettbewerbe ausgetragen. Wie hat sich da diese Identität oder wie haben sich diese beiden unterschiedlichen Identitäten damals denn gezeigt? War das noch so dieses alte Verständnis wie zur Zeit der Übergabe durch Großbritannien, dass man gesagt hat, ja, da hat man die zwei Systeme noch einigermaßen friedlich gesehen?
Also in der Zeit während der Übergabe und kurz davor, kurz danach, war eigentlich sehr viel Skepsis vorhanden in der Gesellschaft. Das war dann vor allem auch in den Jahren nach 1989, wo viele Hongkonger dann auch ein bisschen besorgt waren vor der Übergabe zurück an die Volksrepublik China. Das hat sich dann aber in den Jahren, vor allem in den frühen 2000er Jahren, dann auch wieder geändert und dann vor allem die Olympischen Spiele, dadurch, dass natürlich dann Hongkong auch, wie Sie gerade gesagt haben, die Reitwettbewerbe auch veranstaltet hat, hat sich das eigentlich auch sehr zum Positiven gewandelt. Und viele Hongkonger haben sich damals auch sehr stark dafür interessiert und auch generell chinesische Athleten und chinesische Teams sehr stark unterstützt. Es gibt in Hongkong schon seit Jahrzehnten eine Umfrage, die normalerweise dann, glaube ich, jährlich stattfindet, wo Hongkonger befragt werden, wie sie ihre eigene Identität sehen. Und da können sie zwischen verschiedenen Wahlmöglichkeiten sich entscheiden. Und das kam zum Beispiel dann Chinesisch, Hongkong-Chinesisch, Chinesisch-Hongkong oder Hongkonger. Und vor allem in den Jahren um die Olympischen Spiele herum haben sich eigentlich vermehrt Hongkonger auch mehr chinesisch gefühlt. Also sie haben dann sich eher gesehen als entweder Chinesen oder Chinesisch-Hongkong. Und quasi die chinesische Identität dann in den Vordergrund gerückt ist. Das hat sich dann in den Jahren nach den Olympischen Spielen, aber dann auch mit den anderen größeren Veränderungen im politischen Bereich dann wieder sehr stark und sehr schnell geändert.
Wie die Proteste 2014 oder dann eben auch nach dem Beschluss des Sicherheitsgesetzes 2020, nehme ich mal an. Da erinnere ich mich eigentlich auch noch dran, dass in Fußballstadien zum Beispiel gebuht wurde, wenn die chinesische Nationalhymne gespielt wurde. Und dann fragt man sich, wird da irgendwo auch die Fankultur vielleicht in Hongkong zum Raum für Widerspruch?
Ja, das ist absolut der Fall und man merkt es auch dann mit einer neuen Generation von jungen Hongkongern, die da quasi in den Vordergrund gerückt ist. Viele dieser Protestbewegungen, der modernen Protestbewegungen, haben dann um das Jahr 2012 begonnen. Da gab es zunächst den Protest gegen nationale Bildung und quasi ein nationales Curriculum im Unterricht. Da gab es dann schon Massenproteste damals und viele dieser Anführer der Proteste haben sich dann auch in der Regenschirmbewegung 2014 sehr profiliert. Und das war dann auch die Zeit im Jahr 2015 dann, wo viele junge Hongkong-Chinesen damals auch den lokalen Fußball entdeckt haben, als ein Bereich, wo man seine eigene Identität sehr symbolisch auch zum Ausdruck bringen kann. Und 2015 kam es dann auch zu dieser Gegebenheit, wo Hongkong gegen China in der Fußball-Weltmeisterschaftsqualifikation spielen musste. Es waren zwei Gruppenspieler, einmal in Hongkong, einmal über der Grenze in Shenzhen, in der Nachbarstadt von Hongkong in China. Das war dann eine sehr große Möglichkeit für Fans auf beiden Seiten der Grenze, den Fußball doch sehr stark zu politisieren. Das Buhen der Nationalhymne hat dann 2015 noch angefangen und ging so weiter bis zum Jahr 2019. Im November 2019 war es das letzte Mal, dass ein Fußballspiel der Hongkong-Nationalmannschaft in Hongkong stattgefunden hat vor der Pandemie. Und da war es auch das letzte Mal, dass man das Buhen dann auch noch im Stadion gehört hat. Aber seitdem hat sich dann auch sehr viel geändert mit dem nationalen Sicherheitsgesetz, aber auch mit einem sehr spezifischen Gesetz gegen das Buhen der Nationalhymne.
Da sind wir eigentlich auch schon bei der letzten Frage. Was denken Sie denn, wie wird China weiter mit dem Sport verfahren? Also diese zwei Systeme im Sport irgendwie doch noch nutzen, weil man ja eben, wie Sie schon gesagt haben, diese zwei Stimmen hat in manchen Sportverbänden und das ja irgendwo auch dem Regime vielleicht in die Hände spielt. Oder dann doch eben versucht, das Ganze zu einem System eher zu machen, weil man eben den Widerspruch fürchtet.
Ja, das ist die große Frage. Also wenn man sich nur an die Verfassung orientiert, von Hongkong in dem sogenannten Basic Law ist festgeschrieben, dass zumindest bis zum Jahr 2047 Hongkong eine eigene Sportentwicklung, eine eigene Sportpolitik, eigene Sportverbände auch kontrolliert. Wie es danach aussieht, wird dann wirklich auch davon abhängen, wie sehr sich jetzt vor allem der Hongkonger Sport auch profiliert, als quasi noch einer der ganz wenigen Bereiche, in denen sich jetzt auch viele Hongkonger vermehrt interessieren, weil es ein Bereich ist, wo man seine eigene Identität noch sehr unberührt ausdrücken kann. Natürlich gibt es quasi einen institutionellen Vorteil. China hat in Verbänden wie Internationalen Olympischen Komitee oder auch FIFA mehr Stimmen. In FIFA sind es eigentlich drei Stimmen, wenn man Macau und Hongkong hinzurechnet für die Olympischen Spiele, wo Macau nicht vertreten ist, aber Hongkong noch vertreten ist, sind es zwei Stimmen. Also das ist natürlich ein gewisser Vorteil, den China auch sehen könnte. Und bisher war es natürlich der Fall, dass Hongkong nicht wirklich ein Herausforderer für China war, sportlich gesehen sich das ansieht. Aber das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren mit vermehrten Aufeinandertreffen im Fußball ein wenig geändert. Interessanterweise, auch bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio, hat Hongkong das historisch beste Ergebnis abgeschlossen. Und dadurch hat auch generell jetzt wieder Sport sehr viel Bewunderer in Hongkong hinzugewonnen. Und das könnte natürlich zuwidergehen, wenn jetzt vor allem eine Agenda mehr im Raum steht, die nationale Identität von Hongkongern stärker zu fördern.